Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sporternährung, der Wissenschaftspodcast. Mein Name ist Marius.
Und ich bin Vanessa. Außerdem sind Nina und Franzi heute hier.
In der heutigen Folge sprechen wir erneut über das Thema der Proteine im Sport. Genauer geht es um Nahrungsergänzungsmittel oder sogenannte Protein-Supplements. Wir sprechen über das richtige Timing und wir sprechen über die Rolle der Proteine innerhalb einer hypokalorischen Diät. Also innerhalb einer Ernährungsweise, in der wir weniger Energie zuführen, als wir verbrauchen. Ich würde dir empfehlen, dir die letzte Proteinfolge nochmal anzuhören, bevor du dir diese Folge anhörst. Denn in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie viel wir denn an Protein pro Tag zuführen sollten und wie viel Proteine zum Beispiel SportlerInnen zuführen sollten. Wenn wir an Proteine denken, fallen uns wahrscheinlich neben Fleisch, Fisch und Milchprodukten auch Shakes oder Proteinriegel ein. Die findet man an jeder Supermarktkasse mittlerweile. Die Frage, die wir uns gestellt haben, ist, wie sinnvoll sind denn Protein-Nahrungsergänzungsmittel? Brauchen wir diese überhaupt? Oder schaffen wir es über unsere normale Ernährung bereits, die Zufuhrempfehlungen einzuhalten? Um erstmal zu schauen, ob die generelle Bevölkerung, ob Sport oder nicht, Proteinriegel oder Proteinshakes und Pulver und in welchen Formen auch immer als Ergänzung zur normalen Nahrung braucht, haben wir erstmal dahingehend recherchiert und hier ist Vanessa fündig geworden.
Dazu gibt es die Nationale Verzehrstudie 2 aus dem Jahr 2008 vom Max-Rubner-Institut und da wird deutlich, dass sowohl Männer als auch Frauen in allen Altersgruppen eine Proteinzufuhr über der empfohlenen Zufuhr haben, im Median zumindest. Das entspricht bei Männern 85 Gramm pro Tag und bei Frauen 64 Gramm pro Tag. Und das entspricht wiederum einer Energiezufuhr von 14%.
Und gab es dabei auch Personen, die die Zufuhrempfehlung nicht erreicht haben?
Ja, genau. Das sind zu 11% bzw. 11% der Männer und 15% der Frauen liegen unterhalb der empfohlenen Zufuhr.
Und weißt du auch, was das für Personengruppen sind oder in welchen spezifischen Situationen könnte sowas auftreten?
Also risikoreich für eine unzureichende Proteinzufuhr sind ja zum Beispiel langfristige Ernährungsformen, bei denen man sich niedrigkalorisch ernährt, also zum Beispiel in einem Energiedefizit ist, weil man da einfach automatisch weniger Lebensmittel, die auch Proteine enthalten, zu sich nimmt. Oder in Situationen, in denen man wichtige proteinhaltige Lebensmittel generell meidet, zum Beispiel aufgrund von Intoleranzen oder auch zum Beispiel eine vegane Ernährung enthält ja nicht so viele oder die klassischen proteinreichen Lebensmittel. Oder halt auch, wenn man sich einfach nicht ausgewogen ernährt.
Na, dann scheint es ja eigentlich über die normale Ernährung machbar zu sein, so viel Proteine zuzuführen, wie die WHO uns eigentlich vorschreibt bzw. sagt, dass wir dann gesund leben. Allerdings gibt es ja dann auch ein paar, die das nicht schaffen. Und hier ist ja die Frage, wäre hier eine Supplementierung oder eine Ergänzung sinnvoll? Und hier würden wir dir empfehlen, wenn du so eine Person bist, die das weiß, dass du doch zunächst deine Ernährung dahingehend umstellst, dass du mehr Lebensmittel konsumierst, die reich an Proteinen sind. Also versuche dir doch erstmal darüber Gedanken zu machen, welche Lebensmittel mehr Proteine beinhalten und ob sie dir schmecken, bevor du über eine Ergänzung nachdenkst. Die Studie bezog sich ja auf die allgemeine Bevölkerung. Und wir haben ja auch schon gesagt oder herausgestellt, dass SportlerInnen einen höheren Bedarf an Protein haben. Also kann dieser Bedarf gedeckt werden? Und was sagen hier die Fachgesellschaften? Kann es hier von Vorteil sein, für SportlerInnen über eine Proteinsupplementierung nachzudenken? Hat das irgendwo Vorteile?
Sowohl die Deutsche Gesellschaft für Ernährung als auch das American College for Sports Medicine gehen davon aus, dass es keine wissenschaftliche Evidenz aus wirklich kontrollierten Studien gibt, dass Supplemente physiologische Vorteile haben. Außerdem betonen beide Gesellschaften den Food-First-Approach, also sie empfehlen, dass eine ausgewogene Ernährung reich an hochwertigen Proteinen immer an erster Stelle sein sollte und die Supplemente nur an zweiter Stelle stehen sollten. Also sie betonen immer, dass ja man eher die Proteine aus wirklichen Lebensmitteln ziehen sollte, weil die natürlich dann auch immer noch andere Mikronährstoffe zum Beispiel mit sich liefern.
Wir merken uns also zuerst natürliche Lebensmittel, dann irgendwann können wir uns Gedanken um Nahrungsergänzungsmittel machen. Wir haben uns trotzdem Gedanken gemacht und recherchiert. Gibt es Ausnahmen im Sport? Gibt es Situationen oder Phasen im Jahr oder spezifische Sportarten, wo eine Nahrungsergänzung über Proteine doch sinnvoll sein kann? Und in dem Zuge sprechen wir über die Muskelproteinbiosynthese. Wir sprechen dann über das Timing und dann nochmal über die konkreten Zufuhrempfehlungen, um am Ende der Frage nachzugehen oder zu versuchen, diese zu beantworten, ob eine Protein-Nahrungsergänzung, eine Proteinsupplementation im Sport wirklich sinnvoll ist oder nicht. Und zunächst einmal soll es jetzt um das Thema des Timings gehen. Unabhängig davon, ob die Proteine in Form eines Nahrungsergänzungsmittels oder einfach in natürlicher Form innerhalb von Lebensmitteln vorkommen und zugeführt werden, würde ich jetzt gerne von Nina erfahren, was das denn mit dem Timing generell auf sich hat.
Genau, es gibt ähnlich wie bei den Kohlenhydraten ein anaboles Fenster. Das heißt, je eher man quasi Supplements oder Proteine allgemein zuführt, desto höher soll der Reiz sein. Das ist aber eben nicht sicher geklärt, ob halt in der Phase kurz nach der Belastung innerhalb der ersten 2 Stunden dieser Adaptationsprozess eben stärker ist. Deswegen gibt es noch keine eindeutige Definition zum genauen Zeitpunkt der Einnahme.
Du sprichst das anabole Fenster an. Viele von euch haben vielleicht schon mal von dem anabolen Fenster gehört. Nicht nur in der Fitnessstudio-Community, auch in der Wissenschafts-Community hält sich dieser Begriff. Und was man darunter versteht, ist quasi, dass nach einem überschwelligen, intensiven Trainingsreiz die Muskelproteinbiosynthese erhöht ist. Das ist das, was wir wollen und deswegen setzen wir diesen Reiz. Und dazu scheinen in dieser Phase die Muskelzellen sensitiver zu sein gegenüber der Aufnahme der Aminosäuren. Das heißt, die Muskelzelle möchte neue Proteine produzieren und braucht dazu Aminosäuren. Wenn wir über die Nahrung diese Aminosäuren oder wir essen Proteine, diese werden verdaut, stehen im Blut und in den Zellen schließlich als Aminosäuren zur Verfügung. Und dieses Mehrvorkommen von Aminosäuren schließlich in der Muskelzelle erhöht den Reiz, den wir durch das Training gesetzt haben, erneut. Das heißt, dadurch, dass die Muskelzellen diese Aminosäuren leichter aufnehmen können, können die auch mehr Proteine produzieren. So könnt ihr euch das vorstellen. Und man ging lange Zeit davon aus, dass diese Sensitivität hinsichtlich der Aufnahme nur für eine kurze Zeit nach dem Training besteht. Studien zeigen allerdings, dass nach einem Training, selbst wenn es 24 Stunden oder 48 Stunden später ist und da dann die Proteine zugeführt werden, trotzdem noch dieser additive Effekt, also zusätzlich dazu, dass ja sowieso der Körper in einem höheren Muskelprotein-Biosynthese-Status sich befindet und die Zufuhr der Proteine diesen noch erhöht. Und das kann man messen, und zwar, wie gesagt, 48 Stunden nach dem Training und auch darüber hinaus. Es gibt auch Hinweise, dass es selbst bis zu 72 Stunden nach wahrscheinlich einem sehr intensiven Trainingsreiz jedoch auch da gefunden werden konnte. Das heißt, dieses anabole Fenster scheint viel mehr, und so ist es auch mittlerweile auf den Sporternährungskongressen kommuniziert, ein anaboles Scheuntor zu sein. Also ihr braucht euch da keine Sorgen machen, wenn ihr das Fitnessstudio verlasst und nicht direkt irgendeine Proteinquelle parat habt. Fahrt nach Hause, kocht euch eine ausgewogene Mahlzeit, die reich an Proteinen ist, aber auch an Kohlenhydraten und Fetten und Vitaminen etc. Und ihr braucht kein Nahrungsergänzungsmittel. Nina, wie sehen das denn die Fachgesellschaften? Was sagt die DGE zum Beispiel?
Also die Muskelproteinbiosynthese ist bis zu 24 Stunden oder länger nach der Belastung erhöht.
Dann sieht die DGE es ja genauso, wie ich es eigentlich gerade beschrieben habe. Die Rolle einer direkten Proteinzufuhr nach dem Training auf die Erholung bzw. auf die Ermüdung ist bislang unklar. Was damit gemeint ist, ist zum Beispiel, du machst eine intensive Krafteinheit und im Krafttraining haben wir sowohl konzentrische als auch exzentrische Phasen der Bewegung. Gerade bei den exzentrischen Phasen kommt es zu den sogenannten Mikrotraumata. Und wie hoch diese sind, das kannst du am nächsten Tag oder 2 Tage später selbst subjektiv fühlen. Wir können aber auch sogenannte Marker für Muskelschädigung im Blutplasma messen. Das kann zum Beispiel die Konzentration des Enzyms Kreatinkinase sein oder zum Beispiel des Proteins Myoglobin. Und darüber lässt sich sagen, dass du eine gewisse Art von oder auch Grad von Muskelschädigung erfahren hast durch das Training, was wiederum einer gewissen Erholungszeit bedarf. Das sind natürlich aufwendige Verfahren. Aber es gibt Studien, die zeigen zum Beispiel, dass eine geringere Konzentration dieser Enzyme und Proteine gefunden wurde nach einer direkten Zufuhr von Proteinen. Andere Studien wiederum zeigten diese Reaktion nicht, weshalb generell kein klarer Konsens darüber herrscht, ob eine Proteinzufuhr direkt nach Trainingsende irgendwas damit zu tun hat, dass wir weniger Muskelkater entwickeln, unsere Muskelzellen weniger geschädigt sind und wir quasi direkt im Anschluss regenerieren, was ja im Trainingsalltag, wenn wir in höheren Ligen jetzt gerade mal denken, super Vorteil sein könnte, weil ich am nächsten Tag frischer auf dem Platz stehe und ein intensiveres Training durchführen kann als vielleicht die Person, die denselben Trainingsreiz erfahren hat, allerdings nicht direkt die Proteine zugeführt hat. Das wäre ja zum Beispiel die Idee in der Praxis. Das können wir nicht beantworten. Es gibt Studien, die zeigen sowohl das eine als auch das andere. Was aber keine Studie zeigt, sind Nachteile einer direkten Zufuhr. Wenn wir also den Studien glauben oder uns auf die konzentrieren, die diese entsprechenden Marker in einer geringeren Konzentration gefunden haben, und wir möchten keinen hohen Trainingsreiz setzen, sondern möchten direkt quasi gegen diesen Reiz arbeiten und mit der Muskelreparatur starten, dann lohnt es sich vielleicht direkt nach dem Training die Proteine zuzuführen, in welcher Form auch immer. Das muss nicht immer das Nahrungsergänzungsmittel sein. Das kann auch zum Beispiel das im Vereinsheim angegliederte Restaurant sein. Oder ich laufe 5 Minuten über die Straße und habe da irgendeine Art von Snack oder vielleicht im besten Fall hochwertigem Essen. Wenn wir jetzt aber uns auf die Studien konzentrieren, die da eine positive Wirkung hinsichtlich der Regeneration gefunden haben, mit direkter Proteinzufuhr, was gilt es denn dann zu beachten? Welche Proteine müssen wir zu uns nehmen? Kannst du uns da irgendwas zu sagen?
Genau, also wenn man direkt danach was zu sich nimmt, sollte man eher kurzkettige Proteine zu sich nehmen, die eben schnell verdaulich sind. Also sowas wie Molkeproteine.
Und wenn wir jetzt an das Molkeprotein denken, dann sind wir ganz klar bei einem Whey, klassisches Nahrungsergänzungsmittel. Wir könnten wahrscheinlich auch eine gewisse Menge an Milch trinken, haben dann noch Kohlenhydrate für die schnelle Glykogenresynthese, ein paar Fette und Mikronährstoffe und hätten vielleicht oder sehr wahrscheinlich sogar denselben Effekt, denn im Milchprotein ist nämlich das Molkeprotein enthalten. Darüber hinaus haben wir auch noch das Caseinprotein, also ein bisschen länger verdauliches Protein. Nichtsdestotrotz sagen eigentlich alle Ernährungsgesellschaften dasselbe. Das ist die DGE, das ist die ACSM, das ist aber auch die International Society of Sports Nutrition. Hier könnt ihr in dem Position Statement 2017 dasselbe nachlesen, was ich jetzt nochmal kurz wiederhole. Am Ende ist die Tagesbilanz entscheidend und wir sollten uns nicht zu sehr auf einen kleinen Zeitraum, und zwar auf diesen Zeitraum nach dem Training, fokussieren. Das anabole Fenster scheint vielmehr so eine Art Scheunentor zu sein, ist viel länger offen, als wir denken. Und welche Rolle Proteine hinsichtlich des Schutzes vor Muskelschädigung und der Reduktion von Muskelschädigungsmarkern bzw. Entzündungsmarkern einnehmen, ist bislang unklar. Klar ist jedoch, es hat auch keine Nachteile. Und es gibt ja auch ein paar Studien, die tatsächlich zeigen, es hat Vorteile. Also die Evidenzlage, die ist sehr niedrig. Das heißt, wir können jetzt nicht davon ausgehen, dass das bei jedem, bei jeder so wirkt und dass das überhaupt so wirkt und nicht zufällig ein zufällig gefundener Mechanismus ist. Aber dadurch, dass sich halt keine Nachteile dadurch ergeben, sprechen sich zum Beispiel führende Ernährungswissenschaftler, so wie zum Beispiel der Proteinforscher Stuart Phillips aus Kanada oder Luc van Loon aus den Niederlanden, für folgenden Merksatz aus. Je schneller die Proteinzufuhr nach einer hochintensiven Einheit folgt, desto besser. Das heißt, so können wir das ganze Thema des Timings nach dem Trainingsreiz quasi beenden und möchten uns jetzt der viel wichtigeren Tagesbilanz widmen. Und Hier möchte ich Nina weiterhin fragen, wie sieht es denn da mit der Zufuhr aus über den Tag?
Also laut DGE sollte die Proteinzufuhr eben mehrmals über den Tag verteilt erfolgen. Also man soll so in regelmäßigen Abständen 3 bis 4 Mahlzeiten essen. Die Gesamtmenge sollte dabei nicht die 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht überschreiten. Das ist aber auch schon bei hochintensiven Einheiten eine gute Richtlinie. Dann sollte man auch darauf achten, dass die Proteine oder dass sich die Nahrung gut zusammensetzt und die Qualität entscheidend ist. Man sollte natürliche Lebensmittel den Supplements vorziehen, weil hier einfach auch mehr Mikronährstoffe gegeben sind.
Also ein einzelner Zeitpunkt scheint nicht von so hoher Relevanz zu sein. Viel wichtiger ist die Tagesbilanz und scheinbar auch die Tage danach. Wichtig ist, dass du alle 3 bis spätestens 5 Stunden eine Nahrungsaufnahme hast und diese sollte 25 oder bis zu 40 Gramm an Nahrungsprotein beinhalten. In der Hoffnung, dass diese Zufuhr die Mindestmenge zum Trägern der Muskelproteinbiosynthese von 10 Gramm rein essentiellen Aminosäuren beinhaltet. Und hier stoßen wir vielleicht schon auf Probleme. Denn nicht alle AthletInnen haben den Vorteil, nur von dem Sport zu leben und den Tag nur nach dem Sport zu planen. Das heißt, Schlaf, Physiotherapie, die Trainingseinheiten, die Fahrten zu den verschiedenen Sportstätten. Und dann am Ende noch die Ernährung. Das kann problematisch sein. Und viele AthletInnen können nicht nur von dem Sport leben. Das heißt, die müssen noch nebenbei arbeiten. Dann sind Teilzeitbeschäftigung oder Vollzeitbeschäftigung nicht die Ausnahme. Und was das bezüglich des Essverhaltens bedeutet, das wissen wir alle. Wir haben nicht immer den Zugang zu einer Mensa. Und wenn, wissen wir nicht immer, was auf dem Speiseplan steht oder ob das von hoher Qualität ist, das Essen. Auf der anderen Seite hat auch nicht jedes Büro und jede Firma eine Küche und eine Mikrowelle. Vorkochen ist manchmal schwierig oder manche Arbeitsstätten erlauben es auch einfach gar nicht, neben der Pause, die nur einmal in 8 Stunden stattfinden darf, großartig noch andere kleine Pausen einzulegen, wo Snacks konsumiert werden dürften. Das heißt, das kann im Alltag schon problematisch sein. Und genau in diesen Situationen können zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel und in diesem Fall Proteinsupplements hilfreich sein, um einfach immer wieder, und zwar alle 3 bis 4 bis 5 Stunden, Aminosäuren nachzuschießen. Also es geht auch definitiv ohne. Allerdings zeigen die nur ganz kurz aufgeführten Beispiele, dass es oft Situationen gibt, in denen wir doch zu Supplements greifen können und dann ist es auch in Ordnung. Wichtig ist dabei, dass du darauf achtest, dass diese eine gute Qualität aufweisen und nicht verunreinigt sind. Dazu kann ich dir die Kölner Liste empfehlen. Da werden Chargen von Herstellern von Proteinsupplements zum Beispiel, aber auch alle anderen Arten von Supplements gelistet, die geprüft worden sind, ob diese irgendwelche verbotenen Substanzen enthalten. Denn das Schlimmste oder das, was du auf gar keinen Fall möchtest, ist irgendwas zu konsumieren, was dir bei deinem Sport hilft, was am Ende dazu führt, dass du ausgeschlossen wirst und sogar des Dopings überführt wirst, obwohl du das nicht möchtest. Oder du kannst auch Proteine in Apotheken bestellen, weil diese unterliegen verschiedenen Instanzen, um zu schauen, wie rein diese Mittel sind, die du da kaufen kannst. Das heißt, da kann man sich auch fast 100%ig sicher sein, da ist nichts drin, was nicht hinten auf der Verpackung steht. Dabei gibt es sehr viele Hersteller, Geschmäcker, Konsistenzen, wie gut löst sich das Pulver auf. Also das sind alles Sachen, da musst du selber Erfahrung sammeln und schauen, was dir am besten schmeckt. Abschließend können wir aber festhalten, dass es in den gerade von mir genannten Situationen schon hilfreich sein kann und manchmal unumgänglich auch zu einem Nahrungsergänzungsmittel zu greifen und es da nicht immer die vollwertigen, selbstgekochten Lebensmittel sein können, was dann aber auch völlig in Ordnung ist.
Auch im Sport gibt es ja Personen, die mal im Kaloriendefizit sind, zum Beispiel, weil sie Körperfett oder Körpermasse verlieren wollen. Können Proteine da in irgendeiner Weise helfen?
Ja, bei einer hypoenergetischen Diät kann eine erhöhte Zufuhr von Protein auf jeden Fall den Verlust der Fettmasse steigern. Und empfohlen wird dabei ungefähr so die 2- bis 3-fache empfohlene Menge. Also normal werden 0,8 Gramm empfohlen, dementsprechend wären das dann 1,6 bis 2,4 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht.
Aber viele SportlerInnen haben natürlich auch Angst, wenn sie sich im Kaloriendefizit befinden, dass sie nicht nur Fettmasse verlieren, sondern auch ihre Muskelmasse verlieren. Können da Proteine auch in irgendeiner Weise behilflich sein?
Ja, auch da können zusätzlich zugeführte Proteine auf jeden Fall zum Halt der fettfreien Masse beitragen.
Wäre es denn auch in so einem Kaloriendefizit möglich, trotz des Defizits Muskelmasse aufzubauen?
Ja, also dazu gibt es auch einige Studien, die auch davon ausgehen, dass man, egal ob jetzt durch Nahrung oder durch Supplements, bei einer erhöhten Proteinzufuhr auch während einer hypoenergetischen Diät die Muskelmasse noch zusätzlich steigern kann.
Der Mechanismus dahinter ist ja, dass der Körper für Energie Kohlenhydrate, Fette und Aminosäuren nutzen kann. Wenn er Aminosäuren dafür nutzt, verlassen die aber diesen Aminosäurenpool, über den wir letzte Folge schon gesprochen haben. Wenn wir in diesem Kaloriendefizit aber genügend Protein zuführen, dass dieser Pool trotzdem immer wieder befüllt wird, können Aminosäuren dann auch weiterhin für die Muskelproteinsynthese genutzt werden. Um während des Kaloriendefizits diese Muskelmasse aufzubauen, muss natürlich angenommen werden, dass in der Zeit auch intensiv trainiert wird. Was man auch noch zu einer proteinreichen Ernährung während eines Kaloriendefizits, in dem man ja zum Beispiel eventuell auch Hunger hat, sagen kann, ist, dass ein erhöhtes Sättigungsgefühl im Vergleich zu einer Ernährung mit einem normalen Proteingehalt schneller eintritt.
Zusammenfassung. Ein anaboles Fenster gibt es so in dieser Form nicht. Es ist eher eine anabole, weit geöffnete und lang andauernde Tür. Trotzdem sprechen sich führende Ernährungswissenschaftler dafür aus, je eher eine Proteinzufuhr einer intensiven Belastung folgt, desto besser. Du solltest vor allem auf deine Tagesbilanz achten und dass du alle 3-5 Stunden ca. 25 bis 40 Gramm an Protein zuführst. Darin beinhaltet sollten sein 10 Gramm essentielle Aminosäuren. Dies stellt einige SportlerInnen vor Probleme, weswegen hier der Griff zu dem Proteinshake auf jeden Fall in Ordnung ist. Energiedefizite sind leichter zu erzeugen, wenn die Proteinzufuhr erhöht wird aufgrund des Sättigungsgefühles. Sollten wir uns in einem Energiedefizit befinden, während wir verletzt sind, das heißt, wir haben den anabolen Reiz durchs Training nicht mehr und haben vielleicht sogar auch ein Energiedefizit, könnte eine Erhöhung der Proteinzufuhr pro Tag dazu führen, dass der Rückgang an Muskelmasse verlangsamt wird. Sind wir in einem Energiedefizit und trainieren aber parallel mit dem Ziel, zum Beispiel Körpergewicht in Form von Fettmasse zu reduzieren, dann kann eine Erhöhung der Proteine dazu führen, dass die Muskelmasse erhalten bleibt, trotz Defizit. Und darüber hinaus, sollte das Defizit gering sein, können wir auch in dieser Zeit sogar noch Muskelmasse aufbauen und Fettmasse verlieren. An dieser Stelle verweisen wir auf eine Meta-Analyse von Murphy und Köhler aus dem Jahr 2021. Abschließend können wir also sagen, dass die Nahrungsergänzung über Proteinsupplements in den meisten Fällen gar nicht notwendig ist, wenn wir verstehen, was Proteine in unserem Körper bewirken hinsichtlich der Steigerung der Muskelproteinbiosynthese. Das heißt, wenn wir uns ausgewogen ernähren, in regelmäßigen Abständen essen, dann können wir unser Geld eigentlich auch sparen. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Situationen, wo wir keine hochqualitative Nahrung aufnehmen können, aufgrund von schlechten Arbeitszeiten oder im Flieger oder in Situationen, die ihr jetzt vielleicht ganz speziell auch im Kopf habt, in eurem speziellen Alltag. Und in diesen ganz speziellen Situationen kann ein Proteinshake, ein Proteinriegel auf jeden Fall sinnvoll sein, um die Proteinbiosynthese zu triggern, um euren Muskeln die wichtigen Bausteine zu liefern und um am Ende eine ausgeglichene Tagesbilanz zu haben. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.